Nun, die zwei verbleibenden Akut-Themen sind sozusagen die Themen, die jetzt auch den Schwerpunkt unserer Abteilung befassen. Das Thema Hypoglykämie. Man glaubt nicht, wie viele Hypoglykämien noch immer zu stationären Aufenthalten führen. Ja? Es ist in den, wir haben ja leider weder ein Diabetesregister, außer die Tiroler, die haben ein beginnendes und Gott sei Dank durchaus, also alles ist gut, was Registerthematik betrifft, um jetzt zu sehen, wo man steht. Aber wir haben kein Register, wie welche Therapien, welche Patientengruppen jetzt mit Hypoglykämie in Österreich vermehrt in Krankenhäusern aufschlagen. In den USA ist das ganz anders, auch in Skandinavien. Und wir wissen aus den USA, dass es eines der kostenintensivsten Probleme dort ist, ja, die Hypos in den Erstversorgungen. Ja, also das ist unglaublich, wie viele Patienten die Erstversorgungen aufsuchen müssen im Zusammenhang mit hypoglykämischen Ereignissen. Und ich hoffe, dass wenn Sie heute da nach Hause gehen, dass Sie wirklich mitnehmen, dass die Hypoglykämie ja kein Bagatellthema ist, so wie man es über Jahrzehnte lang gesagt hat, naja gut, ein bisschen ein Hypo ist nicht so problematisch. Ja. Problematisch ist die Ketoazidose. Ja. Die Ketoazidose ist, ich sage nicht Geschichte, ja, absolut nicht, ja, aber sie ist deutlich seltener. Ja. Und wenn ich jetzt allein aus unserer Ambulanz und aus unserer Erstversorgung mir das anschaue, ja, dann haben wir vielleicht 5, 6 wirklich schwere Ketoazidosen im Jahr, aber viel, viel mehr Hypoglykämien. Ja. Und, aber wenn die jungen Kollegen in der Früh bei der Morgenbesprechung dann die Aufnahmen präsentieren, ja, oder mittags, die Vormittagsaufnahmen, dann... Und der Patient kam mit Hypoglykämie, sage ich mir, ist der von uns? Ja, von unserer Ambulanz? Weil das ist etwas, was wirklich, oder manchmal sagen sie jetzt schon, nein, er ist eh nicht von unserer Ambulanz. Ja, weil die Hypoglykämie, wir können heute wirklich etwas tun dagegen. Nun, diese Patientin, sage ich jetzt einmal, auch klassische Typ-2-Patientin, ist von der Rettung in die Erstversorgung gebracht worden und wurde mit, das ist ein Fall, der jetzt nicht von meiner Abteilung ist, sondern von der Abteilung meines Kollegen im 14. Bezirk im Krankenhaus, eines auch einer diabetologischen Schwerpunktabteilung, ist in U-Bahn morgens um 6.30 Uhr verwirrt sozusagen aufgefallen. Ja. 57er Jahrgang, wenn der verwirrt ist, gibt es zwei Möglichkeiten, also gibt es in erster Linie eine Möglichkeit, nicht? Ob 6.30 Uhr ist zwar, ja, okay, untypisch, vielleicht wenn er, weiß jetzt nicht, ich lehne mich jetzt nicht zu weit hinaus, aber auf alle Fälle, man kann natürlich besoffen sein um 6.30 Uhr in der Früh auch, ja. Man kann natürlich aus anderen Gründen verwirrt sein, ja. Aber wie die Patientin ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist die Anamnese klarerweise nicht aktuell erhebbar gewesen, sie konnte nichts gezielt beantworten, die Vitalparameter waren in Ordnung und das Akutlabor wurde abgenommen und im Akutlabor der Erstversorgung war ein Blutzucker von 38 zu beobachten. Leichter Bluthochdruck, Tachykardie, wie es schön dazu passt. Das restliche Akutlabor wurde abgenommen und noch nicht analysiert. Was hat man akut gemacht? Man hat einmal akut Venenzugang gesetzt und Glucose verabreicht, IV. Und dann noch weiter, also höher konzentrierte Glucose und dann in weiterer Folge eine etwas niedriger dosierte Glucose und bereits nach einer Viertelstunde war die kognitiven Funktionen der Patientin wieder sozusagen deutlichst gebessert und sie konnte also Auskunft geben. Seit über 15 Jahren besteht ein Typ-2-Diabetes und seit einem Jahr insulinpflichtig. Auch nicht, das hat der Kollege gesagt, muss ich extrem extra sagen, nicht dort eingestellt, dort in dieser Ambulanz. gewesen. Sie wurde auf Mischinsulin eingestellt, misst regelmäßig. Weiß jeder, was Mischinsulin ist? Mischinsulin, eine Mischung, es gibt von 25-75, 30-70, 50-50, 70-30, gibt es also alle möglichen Kombinationen zwischen ultraschnell wirkenden und einem eiweißgebundenen Intermediärinsulin, also ja, länger verzögernd wirkenden Insulin. Sie misst regelmäßig nur nüchtern, das ist einmal schon ein Problem bei einem Typ 2 Diabetiker, der Insulin spritzt, Mischinsulin spritzt. Sie hat nur zweimal täglich Mischinsulin aufgeschrieben. Sie wollte heute Morgen zum Hausarzt, da sie seit mehr als 3 Tagen immer wieder ausgeprägten Diarrhoe zeigt. Sie wollte eine Laboruntersuchung machen. Ja? Welchen Fehler hat sie gemacht? Dieses Beschwerdebild ist erstmals bei dieser Patientin in dieser extremen Form aufgetreten. Was waren die Auslöser? Der klassischste aller klassischen Auslöser. Ja? Nichts gegessen, aber Insulin gespritzt. Ne? Das ist einmal das absoluter Klassiker. Ja? Passiert genauso, wenn Sie ins Krankenhaus kommen, ja? Geplant sogar zu einer Aufnahme. Ja? Sehr, sehr häufig passiert das, wenn man Patienten in die Ordination bestellt. Also bitte unbedingt sagen, wenn jemand Mischinsulin spritzt. Ja? Wenn jemand eine weitaus, sage ich einmal, für meine Begriffe bessere Therapie, nämlich Basal und Bolus spritzt, das Basalinsulin kann man ohne weiteres spritzen. Ja, weil das ist ja im Prinzip eigentlich, wenn man dann einen Hypo bekommt, dann ist das Basalinsulin eindeutig halt zu hoch und das ist der klassische Schritt dann zu hoch. Warum, oder die klassische Begründung, warum es zu hoch wäre, wenn man nämlich eine Hypoglykämie bekommt, ohne etwas zu essen. Welche therapeutischen Schritte sind nach der Akutintervention erforderlich? Was würden Sie sagen? Jetzt einmal so. Gescheite Einstellung, eine geänderte Einstellung. Ja, ich sage immer, ich möchte jetzt nicht aufs Mischinsulin hinschimpfen, wir haben das ja jahrzehntelang gemacht, ja, aber weil wir auch nichts anderes hatten, ja, also nicht wirklich gutes Werkzeug hatten, ja, aber man muss sicherlich hier so eine schwere Hypoglykämie, das ist eine schwere, nämlich schwer heißt mit Fremdhilfe, ja, die Patientin hat sich selbst nicht mehr helfen können, ja. Und das ist natürlich auch immer so dieses Thema, nicht? Die Patienten spüren die Hypoglykämie grundsätzlich sehr gut, ja? Aber sie denken sich, ach, das geht sie eh nur aus, das geht sie nur aus, das geht sie nur aus. Ja? Und dann, wenn sie Pech haben, ja, haben sie eben diesen Traubenzucker nicht in der Tasche nehmen ihn einfach nicht. Ja? Das heißt also, man muss sicherlich nach dieser Akutintervention jetzt über die aktuelle Therapie nachdenken und sagen, okay, da sollten wir was ändern. Ja? Warum sind Hypoglykämien in der Problematik oft schwerwiegender als Hyperglykämien? Warum, glauben Sie? Man kann nichts Falsches sagen, sage ich immer. Ja, das ist, weil wir sind ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht eine Runde der österreichischen Diabetologen, ja, sondern Jungmediziner. Was glauben Sie, so aus der Hüfte heraus?
Neurologische Folgen?
Ganz richtig, ja. Sie haben diese Folgethematik angesprochen, ja. Neurologische Folgen sind ganz problematisch, ja. Chronische Hypoglykämien haben eine hohe Evidenz, gibt es da, ja. Eine Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit, ja. Eine Verschlechterung der autonomen Neuropathie, ja. Das ist ganz, dass nicht Patienten sind, ach, ich bin so stolz, dass ich so einen schönen HbA1c habe, aber ursprünglich viele Hypoglykämie. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt diese autonome Neuropathie habe, obwohl ich da immer so super eingestellt war. Ja? Sag ich, sie waren zu super eingestellt. Ja? Das ist, sie haben zu viel, die Einstellung hat, die Hypoglykämien haben, das war also unter Anführungszeichen eine falsch gute Einstellung. Ja, ja also, aber nicht nur die neurologische, sondern auch die Kardiothematik. Ja, also Sie werden das gleich jetzt in weiterer Folge sehen. Auch die, wirklich gibt es sehr, sehr schöne Arbeiten darüber, wie gefährlich hypoglykämische, schwere Hypoglykämien sein können. Nun, ich möchte nicht alles aufzählen hier, aber Risiko für eine schwere Hypoglykämie ist natürlich das Alter. Ich habe Ihnen jetzt hier die fett gedruckt sind die Dinge, die sozusagen so objektiv sind. Ja? Die anderen sind relativ. Ja? Also es gibt alte Patienten, die sind grandios eingestellt, ja? Haben komplexe Therapieschema, wo ich immer sage, es tut mir irgendwie weh, wenn ich das alles aufschreiben muss, aber wenn ich dann sage, dann streich mir doch das, mach mir das einfacher, nur weil ich alt bin, ja, trauen Sie mir das nicht mehr zu. Wenn es gut funktioniert, dann bitte lass mal's. Ja? Also das Alter allein ist nicht jetzt wirklich ein Thema, aber manchmal ist es natürlich auch ein Thema. Also die Medikamentenzusammenstellung, Sulfonylharnstoff, Glinide, Insulin, ja? Das sind die Risikofaktoren für schwere Hypoglykämie aus dem therapeutischen Setting. Erkrankungsdauer kann ein Thema sein, vor allem dann, wenn die Hypoglykämie nicht mehr wahrgenommen wird. Der niedrige HbA1c, ja, je niedriger, desto besser, gilt nicht. Wo gilt the lower the better? Jetzt aus der Stoffwechselseite, Kardioseite. Gestern war Kardiologie. Ja, und welches? LDL. LDL, ja, the lower the better. Ja, aber beim HbA1c bitte nicht, ja, das ist nicht, ja. Rezidivierende Unterzuckerungen in der Vorgeschichte, das ist ein ganz schweres Thema, also das sind die wirklich, also ich muss sagen, ich sage es jetzt gleich so, jetzt in den Raum, das sind die tödlichen Hypoglykämien, ja, die können, also an einer Hypoglykämie kann man ja grundsätzlich, sage ich mal, man kann natürlich sterben an einer Hypoglykämie, die kann letal sein, ja, aber die, wenn jetzt einer ständig, wenn er HbA1c 7,5 hat, ja, und ganz selten Hypos und dann hat er einmal eine schwere Hypoglykämie, kann das natürlich auch letal sein, aber wirklich das höchste Risiko hat er, wenn er immer wieder Hypos hat. Ja, weil seine Glykogenreserven dann und Speicher oft leer sind, weil er immer wieder Gegenregulationen entwickelt. Gut, dann unbemerkte nächtliche Hypoglykämien können natürlich auch oft sehr schwer sein. Die Niereninsuffizienz ist zu berücksichtigen, die Neuropathie, der Alkoholkonsum ein ganz entscheidender Punkt. Viele unserer Diabetiker haben ihre erste, vor allem die Typ-1-Diabetiker, haben ihre erste schwerere Hypoglykämie nach einer wirklich alkoholreichen Nacht. Das ist so ein Klassiker in der Diabetes-Ordination und auch Ambulanz. Ja? Dann natürlich die Bewegung, die körperliche Aktivität. Nun, ich möchte jetzt nicht alles da, dazu haben wir auch nicht die Zeit, genau auflisten, aber es ist im Prinzip die ADA. Es gibt unterschiedliche, sage ich jetzt einmal, die Fachgesellschaften, die schweren Hypoglykämien sagen unter 70, sagen die Amerikaner, wir sagen unter 60 mit den Deutschen gemeinsam. Das ist im Prinzip nur dann ein Problem, ja, wenn es Studien gibt, ja, wo dann von schweren Hypoglykämien, da muss man immer im Supplement schauen oder auch bei den Definitionen schauen, was die unter einer schweren Hypoglykämie jetzt verstehen. Nun, eine Hypoglykämie selbst per Definition sollte jetzt eben diese typischen Symptome einer Hypoglykämie zeigen, ja? Wobei die Symptome mit der Frequenz der Hypoglykämien deutlich weniger werden. Gleichzeitig natürlich der Nachweis eines niedrigen Blutzuckerspiegels, weil das ist der mittlere Punkt, das habe ich in die Mitte geschrieben, ja? Werde ich nie vergessen, ich hatte mal Patienten, der hatte so behauptet, die Hypoglykämie beginnt bei 150, ja? In dem Bereich herum, weil er nämlich wirklich die Symptome bei 150 bekommen hat. Ne? Weil wer einen durchschnittlichen Blutglucose von 280 hat, durchschnittlich, ja, für den ist 150 schon sehr niedrig. Ja? Und also das heißt, es muss schon auch objektivierbar sein. Und die Symptome werden durch Glukosegabe besser. Nun, diese Symptome und die Wahrnehmbarkeit haben Sie hier sehr schön aufgelistet oder aufgezeichnet. Ja? Es sind so Richtwerte, wo eben welche Vorgänge dann in unserem Körper passieren, wenn der Blutzucker halt heruntergeht und sich deutlich senkt. Und dieser Bereich hier herunten, dieser Bereich, der muss natürlich, das ist der Worst Case. Ja? Wir müssen versuchen, hier oben, hier in dem Bereich aktiv zu werden. Und es gibt jetzt drei Bereiche der Symptome. Das sind einmal diese Adrenergenzeichen. Die Klassiker, ja, zieht an Schwitzen, Heißhunger, das ist so das Typische, hat ein Diabetiker in der Regel. Ja, ein Diabetiker, der 10 Jahre Diabetes hat, hat das nicht mehr. Ja, außer er ist extrem schlecht eingestellt. Ja, dann hat er, wenn er bei 60 Zucker hat, noch immer Schwitzen. Ja, aber sonst hat er das nicht mehr. Das heißt, das vergeht mit der Laufe der Zeit. Ja, und das, was ganz selten vergeht oder was eigentlich hoffentlich nicht vergeht, ist das, dass man so subjektiv für sich ja diese neuroglykopenischen Symptome wahrnimmt. Ja? Nämlich, dass man unkonzentriert ist, man hat Probleme, man merkt das richtig beim Sprechen. Ja? Die, mit denen man spricht, merken es noch viel früher. Ja? Aber viele der Patienten sagen dann, okay, ich weiß es eh schon, aber ich mache jetzt das nur geschwind fertig. Ja? Und dann esse ich was. Ja? Oder ich esse ja eh bald. Ja? Jetzt möchte ich nicht jetzt was essen, dann kann ich dann nichts essen, weil dann ist er wieder so hoch. Ja? Also diese Themen, die sind natürlich, also diese neuroglykopenischen Zeichen, die sollten wir und die haben wir hoffentlich auch noch sehr lange bei unseren Patienten zur Beobachtung. Aber dann die schweren neurologischen Symptome, das ist dann wirklich das, wo wir auch gesagt haben, da gehen wirklich Gehirnzellen kaputt. Da haben wir wirklich eine, wenn das häufig auftritt, haben wir wirklich eine Verschlechterung der kognitiven Thematik und das ist letztendlich der Worst Case für jeden Diabetiker. Nun, was machen wir jetzt bei der Unterzuckerung? Bei leichten Unterzuckerungen ist eben der Traubenzucker, Fruchtsaft und so weiter ein klarer Thema, ein rasch resorbierbare Kohlenhydrate. Bei einer schweren Unterzuckerung ist es so, dass es wirklich diese Glucagon-Injektion, und da haben wir leider derzeit noch immer nur die EM-Injektion, ja, und das ist ein Thema der Schulung für den Patienten beziehungsweise den Angehörigen, klarerweise nicht der Patient selber, ja, sondern die Angehörigen müssen darauf geschult werden. Das hat nichts in der Ordination verloren, meiner Meinung nach, auch nichts in einer Erstversorgungsambulanz, aber wir müssen es kommunizieren mit den Angehörigen der Patienten und mit den Patienten. Es wird jetzt, es ist also jetzt in Österreich noch nicht zugelassen, aber es kommt, ja, ein Nasenspray, ein Glucagon-Nasenspray, ist vor allem bei Kindern ein wahrscheinlich dann sehr, sehr, sage ich jetzt einmal, leichter organisierbares Device, ja, und applizierbares Device, weil man muss sich vorstellen, wenn ein Angehöriger da liegt und krampft, ja, und jetzt muss ich da aufziehen und muss das Pulver auflösen und dann darunter die Hosen und dann irgendwo rein. Also das ist etwas in dem ganzen Stress, ja. Aber das Wichtigste natürlich in dieser Richtung, den Patienten, wenn man so eine Sache zu Hause hat, ja, das müssen wir auch den Patienten schulen, den Angehörigen schulen, Seitenlagerung, Notarzt verständigen und das Glucagon spritzen. Ja, aber immer auch den Notarzt verständigen und nicht nur jetzt sagen, okay, das spritzen wir und dann wird es schon besser. Ja. Die schwere Hypoglykämie, die einen Spitalsaufenthalt eben auf, so wie jetzt unser Beispiel, ja, ist die IV-Glucose natürlich das Mittel der Wahl. Wir haben das schon ein bisschen zuvor angesprochen, Alkoholkonsum habe ich schon angesprochen, falsches Abschätzen der B, Diarrhö etc. Und die körperliche Aktivität, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es so, dass das ist etwas, wo wir wirklich als Diabetologen auch achten müssen drauf, wenn Patienten ganz schlecht laufen, ja, mit der Insulintherapie. Ja, wir machen dann etwas, was wir eigentlich immer machen sollten, ja, aber sehr selten machen. Ja. Selbst in unserer Ambulanz wird da immer erst dann, wenn es halt irgendwie nicht funktioniert, dann wird da darauf hingewiesen. Das ist nämlich die Spritzstellenkontrolle. Ja, wo die Patienten hinspritzen. Ja? Und dann gibt es natürlich manchmal, dann sagen wir, okay, dann spritzen Sie jetzt bitte, suchen Sie sich eine insulinnaive Stelle, weil die Spritzen, das ist unglaublich, was Sie da sehen manchmal. Ja? Dann, bitte legen Sie sich hin, machen Sie da, sonst die Hose und den Bauch auf. Ja? Dann siehst du hier und hier so eine Delle drin. Sag ich, was ist denn das? Ja, das ist der Ort, wo ich Insulin hinspritze. Sag ich, aha. Und seit wann? Das seit immer. Weil das habe ich erklärt, hier soll ich das hinspritzen. Sage ich, Oberschenkel? Ja, das hat es einmal früher geheißen, aber das mache ich nicht. Na, ich gesagt, na. Und dann sagst du, okay, steigern mal die Dosis, ja, und spritzen es da. Und dann hast du die Unterzuckerung. Also das ist, ja. Bitte.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den Geschlechtern in der Häufigkeit der Hypoglykämie und ist es altersabhängig?
Also die Hypoglykämie altersabhängig ist, gibt es Unterschiede in den Geschlechtern. Also bei den Geschlechtern muss ich sagen, habe ich persönlich keinen Unterschied jetzt in meiner klinischen Praxis feststellen können. Ja? Da müsste man die Kollegin Kautzki fragen, ob die irgendwo, da gibt es sicher auch Studien drüber. Aber also in unserer klinischen Praxis ist kein Unterschied. Was das Alter betrifft, gibt es natürlich Patienten, die jetzt sage ich mal, die Älteren, ja, vielleicht manchmal ein bisschen gefährdeter sind. Allerdings muss ich sagen, ich habe es zuvor ja schon gesagt, dass das Alter für mich jetzt nicht unbedingt ein Hauptthema ist, ja, sondern es geht dahingehend, wir versuchen oder wir müssen versuchen, die Therapie auf die Lebensumstände des Patienten anzupassen. Und wenn wir das tun, dann haben wir diese Gefahr, also bei älteren Patienten deutlich geringer. Ja. Das kommt jetzt aber eh auch noch. Maßnahmen bei nächtlichen Hypoglykämien, und das sind ja die gefährlichen Hypoglykämien, sage ich, ja. Das heißt, das, was wir heute wirklich anbieten können, ja, ist, dass wir CGM machen, ja, diese Continuous Glucose Monitoring. Das ist alterunabhängig, ja, absolut unabhängig. Wir haben jetzt letzte Woche hat ein Patient von uns ein CGM bekommen, auch weil er einmal stationär aufgenommen werden musste, ja, ein LADA-Patient, ja, mit 80, ja, und trotz der innovativsten Insuline, nehmen wir gleich beim zweiten Punkt, abendliches Basalinsulin, der Patient hat das innovativste Insulin, das Degludec-Insulin, und hat trotzdem Hypoglykämien entwickelt. Ja, und da ist einfach ein warnendes Glucose-Monitoring eine der Möglichkeiten. Aber eben diese anderen hier noch angeführten Punkte, ja, sind hier zu berücksichtigen. Der Punkt da vor dem Schlafengehen, ein Statt-NPH, ja, was ja eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen, obsolet ist, aber es ist noch immer erforderlich. Wir müssen eigentlich offiziell müssen wir noch immer NPH-Insulin als First Line verwenden. Ja, es hat auch große Vorteile, sage ich einmal. Ja, aber die gleichmäßige Resorption und damit verbundene geringere Hypoglykämie-Problematik sind eben die modernen Insuline, das Glargine 300, Lantus Toucheo, Degludec ist Tresiba, Detemir ist Levemir. Das sind Insuline, die hier sicherlich große Vorteile bieten im Hinblick auf die Hypoglykämie-Thematik. Die Insulinpumpentherapie ist natürlich auch eine der Optionen, die gerade wenn man in einem diabetologischen Setting arbeitet, durchaus gut funktioniert. Mitführen von rasch resorbierbaren Kohlenhydraten und diese Glucagon-Kits, das haben wir zuvor jetzt schon angesprochen. Ist gut. Weitere beeinflussende Faktoren, Beta-Blocker geistert so durch die Welt noch immer, ja, reduziert die Hypoglykämie nicht. Ja, die modernen Beta-Blocker, also vom Bisoprolol abwärts, die wir heute verwenden, sind diesbezüglich nicht verantwortlich zu machen. Ja. Das, was natürlich die Hypoglykämie beeinflusst, ist der Alkohol, sind oft die Analgetika, sind vielfach natürlich sedierende Präparate, Benzos etc. Die können hier einen negativen Einfluss machen. Die Niereninsuffizienz ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben heute über die akute Nierenversagen gesprochen. Ja. Die Patienten, die in eine Niereninsuffizienz rutschen, haben oft, da sagt man dann, es gibt immer wieder sogar Situationen, wo du sagst, ja, ich verstehe es nicht, warum sind sie jetzt der ist jetzt mit derselben Dosierung viel besser unterwegs. Ja? Und dann schaust du die renale Thematik an, siehe da, dann weißt du woher. Ja? Weil der mit dem GFR deutlich zurückgegangen ist, aus was für einem Grund auch immer. Ja? Und er hat jetzt plötzlich also mehr Response auf seine antidiabetischen Präparate. Die Gastroparese, eine autonome Neuropathieform, ist ein ganz, meiner Meinung nach, sehr unterschätztes Thema. Wir haben ganz schwierig, ist es noch immer, sehr relativ schwierig, ja, in der breiten Masse jetzt eine Gastroparese zu diagnostizieren. Ja, zu diagnostizieren, eine Magenpassage, ja, zu bestimmen, ja, ist heute auch auf gastroenterologischen Fachabteilungen noch immer ein bisschen ein Hochamt. Ja. Das ist etwas, was man nicht wirklich häufig macht. Ja. Aber diese Gastroparese-Thematik ist durchaus etwas, was oft im Zusammenhang mit Hypoglykämien bei Insulinpatienten, im Speziellen bei Insulinpatienten natürlich ein Punkt ist, an den man denken sollte. Nun, was gibt es für Komplikationen? Und das ist neben der Gehirnfunktionsthematik, die wir schon angesprochen haben, die kardiovaskulären Ereignisse und die letztendlich auch wirklich bis zur Mortalitätssteigerung führen können, bis zum Tod führen können, letal enden können. Und das ist eine sehr interessante Arbeit, die 2014 in Diabetes publiziert wurde und die wir alle jetzt immer wieder auch in unseren Schulungen und Vorträgen und wenn es um die Thema Hypoglykämie geht, auch zitieren. Das ist natürlich eben hat die Continuous Glucose Monitoring gemacht und hat gesehen bei Patienten, die also in die doch in die deutliche hypoglykämische Region gerückt sind, wie sich die QT-Zeit verändert. Und wenn wir jetzt da Patienten haben, die vielleicht noch andere Risikomedikamente für die QT-Thematik, ich sage nur Antidepressiva zum Beispiel, gibt es einige, ja, die das machen können, mit an Bord haben, dann ist das wirklich, kann das echt problematisch sein. Und es gibt einige Case Reports von Dead-in-Bed-Syndrom-Fällen, ja, die, wo man wirklich sieht, der ist in der Hypoglykämie gestorben. Ja? Also das ist schon etwas, diese nächtlichen Hypoglykämien, ja, sind etwas, was wir im Fokus haben müssen. Nun, noch einmal zurückkommend auf das Thema, was wir zuvor gesagt haben. Ja? Was müssen wir versuchen zu machen? Ja? Wir müssen Patienten heute Medikamente anbieten, die die geringstmöglichen Hypoglykämien machen. Das ist der springende Punkt. Ja. Die Hypoglykämie, der Hypoglykämie-Fokus, ja, ist auch für neue Medikamente ein absolut, also einer im Vordergrund stehender. Ja. Und zwar sowohl im Bereich der oralen Therapie als auch im Bereich der Insuline. Ja. Und es ist wirklich traurig, aber es war eine Zeit lang so. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank das Blatt wieder gewendet. Zum Beispiel in Deutschland war das Declotec-Insulin, ja, am Beginn, wie das Tresiva-Insulin, 48-Stunden Insulin, Basales, gelauncht worden, eingeführt worden. Und dann hat man nach einem Jahr, das ist in Deutschland so üblich, nach einem Jahr muss es reevaluiert werden, ja, ob das etwas bringt. Ja. Und es hat keine einzige Arbeit gezeigt, dass der HbA1c besser wird, ja, durch dieses Medikament. Ja. Und daraufhin wurde es in die Privatschiene gegeben. Ja. Jetzt haben wir einige tolle Studien, die uns absolut schwarz auf weiß zeigen, wie die Hypoglykämiefrequenz bei diesen neuen Basalinsulinen deutlich dramatisch weniger wird. Ja? Und die nächtliche Hypoglykämie ganz besonders viel weniger wird. Ja? Und somit wurde, das ist Gott sei Dank, ist es angekommen, ja, dass die Hypoglykämie, ja, ein Kriterium ist, die Hypoglykämievermeidung, ein Kriterium, ein Qualitätskriterium für ein Präparat ist. Ja? Und deshalb ist das, diese, welche therapeutischen Schritte sind nach der Akutintervention erforderlich? Die Schulung in dem Fall, Schulung und die Wahl der Medikation, die jetzt keine hypoglykämischen Ereignisse nach sich zieht. Und jetzt darf ich die Frage bitten. So, erste Frage. Ich erkläre sie noch ein bisschen auch. Ja. Welche Medikamente können keine schweren Hypoglykämien verursachen? Ja? DPP-4-Hämmer, Trajenta, Galvus, Januvia, eine auch in sehr innovative Medikationsschiene. SGLT2-Hämmer, diese Glucosurica, die Gliflozine, modern langwirkende Insulinanaloga, Sulfonylharnstoffe oder Metformin. Was würden Sie, wenn Sie jetzt so rekapitulieren, was Sie nicht jetzt alles heute gehört haben, sondern schon an Erfahrung gesammelt haben? Gut. Okay. Es ist so, dass DPP-4-Hämmer, SGLT2-Hämmer stimmen. Moderne langwirkende Insuline, das ist jetzt ein bisschen der, wie soll ich sagen, der Stolperstein gewesen. Sie machen weniger Hypoglykämien, aber sie können, wenn der Patient nicht geschult ist, ja, auch schwere Hypoglykämien machen. Ja. Also schwere Hypoglykämien sind, Sie haben das ganz richtig erfasst, die Sulfonylharnstoffe. Und ich sage deshalb, Sulfonylharnstoffe sind heute eigentlich nur mehr Randpräparate in der Diabetologie. Gott sei Dank ist es auch angekommen, wir sehen es in der Verschreibungsentwicklung. Ja. Die modernen Insuline machen weniger Hypoglykämien, aber sie können, wenn man jetzt nicht geschult, der Patient nicht geschult ist, auch noch immer schwere Hypoglykämien machen. Also die drei Punkte, also DPP-4, SGLT2 und Metformin macht sicher keine, das ist unmöglich, das kann nicht schwere Hypoglykämien machen, außer wir haben es verbunden mit Insulin. Dann geht es natürlich auch. So, Hyperglykämie, und das ist ja sehr häufig der Fall. Die Hyperglykämie. So, das war jetzt ein Patient letzte Woche bei mir. Ja. Montag habe ich immer bis ja, Open End Ordi. Ja, 18.30 Uhr. Er war vor 2-3 Jahren das letzte Mal bei mir. Jahrgang 93, also ein Typ 1 Diabetiker. Wegen erhöhter Blutzuckerwerte und massiv klassisch Durst, Nyktorie und so weiter, Pilzinfektionen, war mit 93 schon beim Urologen. Ja. Also, ja, das Anamnese, Erstmanifestation 2014, Einstellung auf FIT, Glargine-Lispro, in weiteren Folgen Remissionsphase mit sehr geringem Insulinbedarf, ein Klassiker. Ja. Was sollten wir machen in der Situation? Nur nicht Insulin absetzen. Ja. Weil, wenn wir Patienten das Insulin absetzen, ja, können sie darauf warten, bis der auch die Blutzucker-Selbstkontrolle absetzt. Ja, das ist ein Klassiker auch. Ja. Das heißt, bitte eine ganz geringe Menge Basalinsulin immer mit, bei der schönsten Remission, ja, ein bisschen etwas mitlaufen lassen, und dass man weiter kontrolliert auch. Ja. Die erste stationäre Aufnahme ist dann eben nicht ganz eineinhalb Jahre nach der Erstmanifestation erfolgt mit Ketoazidose. Und in weiterer Folge noch einmal 2017. Zwischenzeitlich hat man alles Mögliche durchversucht, nicht nur ich, da waren andere auch noch sehr intensiv beteiligt dabei. CSI, also Pumpentherapie. Der Patient hat bisher leider, und das ist das natürlich, weil es ihn ständig alarmiert und stört, ja, CGM, also die klassische Continuum, oder auch das FGM, diese Flash-Monitoring, das FS Libre, nicht akzeptiert und hat zuletzt angeblich wieder fit gespritzt, ja, also Basis-Bolus. Das waren die Blutzuckerwerte, wie er zu mir gekommen ist, und das Labor, wie er zu mir kam. Jetzt ist die Frage, was tut man mit so einem Patienten? Habe ich da noch was? Ja. Keton 11, ja, am Finger gemessen, Kapillarketon. 11, Gewichtsreduktion ca. 12 Kilogramm. So, jetzt ist die Frage, was wir mit dem machen. Die letzte Mahlzeit war vor 3 Stunden, die letzte Insulingabe vor 6 Stunden. Ist das überhaupt, ich meine, das Ergebnis sehen wir. Ja? Jetzt ist die Frage, was tut man mit so einem Patienten? Was mache ich in der Orde mit dem? Ja? Was würden Sie vorschlagen?
Auf jeden Fall eine Nachschulung.
Eine Nachschulung ist auf jeden Fall richtig, ganz richtig. Ja? Aber Sie sitzen jetzt dort, ja? Was tun Sie jetzt? Sie müssen irgendwas tun, weil er ist ja aktiv gekommen. Ja? Wir sind ja nicht hingefahren als Notarzt, sondern er ist aktiv gekommen. Was tue ich jetzt? Also, welche Maßnahmen steht bei diesem Befundskreuz im Vordergrund? Ja? Wir werden es jetzt noch ein bisschen erarbeiten. Ja? Was waren die Auslöser für diese schwere Entgleisung? Ja? Das können wir jetzt schon beantworten. Ne? Das habe ich ja schon vorher gesehen. Also, er isst ohne zu spritzen. Ja? Dann ganz wichtig bitte, was tun wir, wenn der Patient unserer Empfehlung nicht folgen möchte? Das ist eine der wichtigsten Fragen hier. Ja. Wie bitte?
Dekursieren.
Wir werden es dann gleich machen. Ja. Gibt es eine Therapie, die wir vor Ort in der Ordination tun können, Schrägstrich soll das sein müssen? Ja. Gut. Also die stationäre Aufnahme veranlassen ist es gibt nichts anderes. Ja, das ist in der Kasuistik gut. Gut, der Patient hat gesagt, das macht er nicht. Ja, dekursiert ist das natürlich im Detail in meinem Krankenakt bei dem ohne dies. Aber der zweite rechts beschriebene, also diesen müssen Sie einen Revers unterschreiben lassen. Ja. Weil der müssen Sie in der Ambulanz an Revers unterschreiben lassen, wenn das passiert, ja, oder auch in der Ordination. Ja, weil das ist eine Kasuistik mit 11 Millimol Ketone und 600 Zucker, ja, was fast verwunderlich ist. Also ich hätte ehrlich gesagt, mir war das fast zu hoch, der Zucker, für eine klassische Entwicklung, aber wurscht. Ja. Jetzt war die Frage, ich habe gesagt, okay, ein Revers unterschreiben. Ja, er hat dann gesagt, ja, er kommt morgen in die Ambulanz zu mir. Ja, aber stationär sicher nicht. Ja, habe ich gesagt, naja, aber ihn einfach ziehen lassen und sagen, gut, Sie haben unterschrieben, gängern Sie. Ja, ich sage, das bringe ich als Diabetologe nicht zusammen. Ja, ich habe gesagt, ich muss zumindest ein bisschen was tun. Und wir haben ihm eine Flüssigkeit angehängt, haben Kalium dazugegeben und haben 10 Einheiten Insulin gespritzt, was ein bisschen homöopathisch, ein bisschen ein Alibi ist, ja, aber zumindest haben wir etwas gemacht. Ich sage, ich bin ehrlich, das ist jetzt nicht das, was in den Leitlinien steht, ja, aber das ist das, was ich jetzt persönlich eben machen musste einfach, ja, weil ich kann es einfach Ihnen entlassen und sagen, gehen Sie, das ist mir wurscht, ja, das wollte ich nicht, ja. Nun, schauen wir kurz drüber. Also die diabetische Ketoazidose ist definitionsgemäß immer ein großes, das ist immer ein bisschen ein Problem. Die Differentialdiagnose hyperosmolare hypoglykämische State, das HHS im angloamerikanischen Sprachraum, ist ein bisschen zutreffender oft, ja. Wir haben heute nur die diabetische Ketoazidose definiert mit dieser Trias, metabolische Azidose. Bei dem Patienten haben wir es angenommen, dass das ist, aber wir konnten auch nichts tun dagegen, außer das, was wir gemacht haben, zumindest ansatzweise. Die Hyperglykämie und die Ketonämie, die haben wir nachgewiesen. Diese drei Symptome und diese drei Kennzeichen sind für die Ketoazidose als Definition festgelegt. Ja. Es ist Folge eines absoluten Insulinmangels, ja, verbunden mit dieser Anstieg der kontrainsulären Hormone, im Glucagon, Cortisol, Katecholamine, vor allem die vermehrte hepatische Glukoseproduktion und Glukosefreisetzung, Glukogenolyse, mit dieser dann noch forcierteren Hyperglykämie und letztendlich dann im Summe auch die metabolische Additionsazidose. Diagnose gibt es immer, es gibt diese verschiedenen Stadien auch, die verschiedenen Schweregrade der diabetischen Ketoazidose und die verschiedenen damit verbundenen Laborparameter und auch die klinische Symptomatik, ja, und unser Patient war sicherlich, sage ich jetzt einmal, in dieser beziehungsweise dieser bis dieser Richtung. Ja? Also ich kann kein pH in der Ordination bestimmen, aber ich nehme an, dass er so in dieser moderaten Situation hoffentlich noch gewesen ist. Am nächsten Tag, das war ja sehr verwunderlich, dass er am nächsten Tag mit eigentlich fast widerwillig ja, in die Ambulanz gekommen ist, ja, und so, jetzt macht's mit mir was, ja, und er wurde aber von mir schon angekündigt in der Früh, dass er wahrscheinlich auftreten wird, und die Kollegen haben das dann ganz souverän, Gott sei Dank, gemacht, ja. Nun, wann tritt das auf? Ja, die Ursachen sind oft die Erstdiagnose. Es ist gar nicht so selten, dass die Erstdiagnose das sozusagen uns präsentiert. Diese ausgesetzte Therapie, das war halt bei uns sicherlich mit ein Punkt, nämlich die chronisch ausgesetzte oder rezidivierend ausgesetzte Therapie und die mangelnde Insulinwirkung. Ja? Das heißt, durch alle möglichen zusätzlichen Probleme, wie sei es jetzt Begleiterkrankungen, Infekte, dann polytraumatisierte Patienten sind oft da wirklich, also sehen wir immer wieder auf unserer Unfallchirurgie, auch nicht so häufig zum Glück, ja, weil auch nicht so häufig wirklich in der Anzahl zu beobachten, aber auch deshalb bei uns natürlich nicht so oft, aber man sieht es hier und da. Dann diese unspezifischen Symptome des Volumenmangels, ja, die sind durchaus oft zu beobachten. Das, was bei dem Patienten überhaupt nicht war, obwohl er so hohes Keton hatte, war also Acetongeruch. Das war also das, was man sieht natürlich manchmal. Dann diese Hyperventilation, er hat es überhaupt nicht in dieses, er hat bei der schweren diabetischen Ketoazidose. Aber das Lustige ist ja, oder das irgendwie Erstaunliche ist, ja, dass so viele, oder so, dass nicht so viele, ich sage immer so viele, Gott sei Dank sind es nicht so viele, sonst müssen wir uns ja, aber dass immer wieder Patienten gibt, ja, die wirklich so eine Gratwanderung machen, nicht? Und das ist gerade so die manchmal die Pubertierenden, ja, und das sind, wenn Sie sagen Geschlechter, das sind eher bei mir, sage ich eher die Burschen, die das, sage ich jetzt einmal, nicht so genau nehmen. Ja, und sage ich immer, ich habe zum Beispiel einen von einer Kollegin, der Sohn, ja, habe immer gesagt, hast du, ich meine, du gehst an, das ist eine Gratwanderung bei dir. Ich habe gesagt, mich wundert, dass du nicht, ja, dieses Insulin, ich mag das nicht. Sag ich, ja, ich sag, aber das ist jetzt nicht die Frage, ob du das magst oder nicht. Das ist einfach, es ist so, ja. Und sag ich, du musst, sagt er, sag ich, du, wenn du kommst, die Mama ist Anästhesistin, ja, habe ich gesagt, du landest bei deiner Mutter auf der Station, ja. Um Gottes Willen, das werden wir verhindern, habe ich gesagt. Naja, nicht, das ist, aber es ist einfach, und hat es bis jetzt doch verhindert, ja. Gut, das sind noch diese begleitenden Symptome, aber wie gesagt, wenn es dann neurologisch wird, das ist dann wirklich das Worst Case. Die Säulen der Therapie, Ausgleich des Flüssigkeitsmangels, das ist für mich ganz wichtig. Wir haben diese Reihenfolge ist entscheidend. Flüssigkeitsmangel, Elektrolytausgleich und Insulin. Ja? Die Begleitenden auf der Station dann, sei es auch auf der Intensivstation, wenn es wirklich ja der Grad 4 ist, ja, ist dann diese engmaschige Stoffwechselkontrolle, die wir halt natürlich nicht im ambulanten Setting anbieten können. Die Flüssigkeitssubstitution ungefähr in dieser Richtung. Bei der hyperosmolaren diabetischen Entgleisung ist die Flüssigkeit noch etwas mehr im Vordergrund. Das Natriumdefizit ist auch nicht so ohne. Ja? Das heißt, auch da muss man ein Monitoring beginnen, wenn der Patient eine schwere Entgleisung hat, aber vor allem diese Kaliumsubstitution. Ja? Und man macht absolut keinen Fehler, ja, wenn man einen Patienten, der zwar jetzt noch einen normalen Kaliumspiegel hat und ich beginne dann mit Flüssigkeit und Insulinen zu behandeln, dass ich da automatisch schon Kalium hinzugebe. Und da habe ich auch also Richtwerte aufgeschrieben, wie viel Kalium man ungefähr geben sollte. Und da der einzige Punkt, ja, wo das Kalium nicht sofort dazugegeben werden muss, ist, wenn es über 5,3 Millimol ist. Und der Zielkaliumwert sollte eben zwischen diesen 4 bis 5 Millimol liegen. Und wenn ein Patient jetzt eine Hypokaliämie hat, kommt selten vor, aber es ist insgesamt es ist eine relativ seltene Komplikation oder Problematik, ein relativ seltener Notfall geworden, Gott sei Dank. Es war früher, wie ich begonnen habe mit der Medizin aktiv zu arbeiten, weitaus häufiger, ist die Hypokaliämie auch relativ selten. Aber das muss man wirklich schauen, in eine Hypokaliämie hinein zu behandeln mit Insulin würde ich nicht machen, sondern das würde ich als erster die Hypokaliämie ausgleichen und dann erst mit der Insulinsubstitution beginnen. Das habe ich da unten geschrieben. Also wenn unter 3,3, dann noch nicht. Bitte.
Meine Frage war, Sie haben jetzt geschrieben, dass Natrium 0,9, aber wenn ich ihn nur Natrium reinschütte, dann hat er so viel Chlorid, dass das Bicarbonat verbraucht wird und dann wieder die Acidose geschüttet wird. Also steigt man dann irgendwann um auf ein Elomel oder ein Ringerlaktat?
Ja. Ja, also man steigt absolut und ich sage es so, ich würde es fast so sagen, dass man sogar einsteigt eher auch mit einem Ringerlaktat, durchaus einsteigen kann mit einem Ringerlaktat und nicht nur mit einem Kochsalz. Nur das Kochsalz ist das, wegen Natrium einerseits, ja, und ich sage auch, bei mir in der Ordi war es einfach, ich hab nur Kochsalz, ja. Aber es ist natürlich so, dass man in der Klinik, ja, im stationären Setting unter Monitoring genau das macht, was Sie gesagt haben, eben, dass man aufpassen muss, dass man nicht jetzt dann eine durch den Chloridshift, ja, und durch die Übersubstitution mit Chlorid dann wieder ein Problem bekommt, ja, im Säure-Basen-Haushalt, ja. Die intravenöse Insulintherapie beginnt ganz easy mit 0,1 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht und ich habe mich also ungefähr auch nach dem gerichtet bei meiner Subkutangabe, wobei das eher, wie gesagt, eine homöopathische Thematik ist. Mir ist ganz wichtig, dass Sie auch mitnehmen, dass die Insulindosen, ja, sollten so adaptiert werden, dass der Blutzucker also um 50, 75 sinkt. Ja. Er muss nicht, und das ist nicht das Ziel, in vielen anderen Bereichen der Notfallmedizin sicher auch, dass man nicht sofort in kürzester Zeit jetzt einen normalen Blutzuckerspiegel hat. Das ist absolut nicht unser Ziel. Wie Sie hier sehen, Ziel der Blutzuckersenkung ist um die 200. Also unter 200 sollte man, um die 200 sollte man sein. Bei der hyperosmolaren Entgleisung kann man ohne weiteres noch ein bisschen höher das Ganze ansetzen. Jetzt abschließend noch ein Punkt, der sehr kontroversiell diskutiert wird immer wieder, ist Bicarbonat zu geben, ja, nein. Ja? Wir in unserem Team und letztendlich auch in den Empfehlungen sind hier eher sehr, sehr zurückhaltend und wir geben Bicarbonat nur dann, wenn der pH unter 6,9 abgesunken ist, also unter 7, unter 6,9 abgesunken ist, dann wird gepuffert mit Bicarbonat, weil es sonst keinerlei Beweis gibt, dass das irgendetwas Positives letztendlich im Outcome zeigt. Damit, das sind noch die Literaturbeispiele. Fallbeispiel haben es dann erst ganz zum Schluss, kommt dann einmal ein, das ist heute nicht am Programm, wurde mir gesagt.
Ich habe noch kurz eine Frage, weil es auch gestanden bei der Klinik, dass da so eine Pseudoperitonitis entstehen kann.
So ist es.
Und ich hatte vorgestern in der chirurgischen Ambulanz genauso einen Patienten mit Bauchschmerzen, ich konnte keinen Druckschmerz auslösen, lokalisiert, aber das war so diffus eben. Mhm. Und aufgrund der Atemnot habe ich ihn dann halt überwiesen zur inneren Ambulanz noch. Ja. Mhm. Und die haben dann eben festgestellt, auch Blutzucker 500, glaube ich, und pH 7,3. Und wie ist ja die Pathophysiologie dahinter, hinter dieser Pseudoperitonitis?
Die Pseudoperitonitis ist so, dass die Patienten eben gastrointestinale Probleme, ja, so unter Anführungszeichen neuropathische Probleme entwickeln, ja, Schmerzen, das sind Patienten, die haben aus meiner Praxis heraus, ja, sehe ich das durchaus häufig, dass Patienten, die jetzt zum Beispiel einen sehr schlechten HbA1c über lange Zeit haben, ja, haben im Rahmen ihrer autonomen Neuropathie, ja, oft wirklich Schmerzen, Bauchschmerzen unter Anführungszeichen, die wir wirklich schwerst zuordnen können. Ja.
Ja, der war so jung, der war 23 und war dann mal diagnostiziert und ich habe mir gedacht, bis der mal auf eine innere kommt, ich habe nur wegen der Atemnot.
Und war das eine Erstmanifestation? Es war eine Erstmanifestation eines Diabetes der Typ 1, nehme ich einmal an, wahrscheinlich, ja, der jetzt in der Ketoazidose hätte genau da auch schön hineingepasst, Erstmanifestation.
Das Bewusstsein war normal, also so schwierig, ja, nicht
einzuschätzen, natürlich kommt der auf die Chirurgie, ja. Nein, aber es ist sicherlich kein peritonealer Schmerz, der jetzt zum Beispiel bei alten Patienten, muss man auch immer wieder dran denken, an die Sklerosen, an die Angina abdominalis. Ja. Das ist auch etwas, das ist differenzialdiagnostisch oft ein Thema, ja. aber diese Pseudoperonitis ist eine neuropathische Thematik, die sich aber natürlich hoffentlich auch bei diesem Patienten vollständig zurückbilden kann. Ja. Aber es passiert nicht so selten. Ja. Gut, in diesem Sinne gibt es Fragen jetzt noch abschließend zur diabetologischen Schiene. Ich glaube, die Diabetologie und ihre Entwicklung ist ein hochspannendes Feld in der Zukunft. Ja. Ich sage immer, Diabetes ist so die Urmutter vieler, vieler, vieler Krankheiten. Ja. Und das Spektrum an unseren Möglichkeiten, die wir anbieten können in der Diabetologie, ist unglaublich geworden und hat sich dramatisch verändert zu früher. Und trotzdem haben wir, oder auch deshalb haben wir Gott sei Dank eben diese schweren Entgleisungen, ketoazidotischen Entgleisungen, ja, deutlich weniger. Die Hypoglykämien, da müssen wir dranbleiben, dass die auch weniger werden durch den Einsatz eben der zuvor auch genannten Möglichkeiten, nicht nur der besseren Insuline, sondern vor allem auch der oralen Antidiabetika, die halt keine Hypoglykämien und auch keine schweren Hypoglykämien verursachen können. Ja. Gut, in diesem Sinne, ja, danke vielmals.
Ihnen, danke vielmals, dass Sie auch so das praxisassoziiert präsentiert haben. Und ich glaube, es ist ein großer Applaus. Applaus.